ARD. Die Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
Herzlich willkommen.
Wir machen uns auf einen wilden Trip durch 25 Jahre deutschsprachigen Popjournalismus mit Erika Thomalla und ihrer Oral History Gegenwart machen.
Mit Hannah Lühmann und ihrem Roman Heimat klären wir die Frage, was bewegt eigentlich eine Tradwife im tiefsten Inneren, also eine Frau, die sich ganz bewusst für das traditionelle Hausfrauendasein entscheidet.
Und dann haben wir noch eine Buchbehandlung. Wir suchen ein Buch für eine Hörerin in der Mitte des Lebens, die ein bisschen Abwechslung braucht im Alltag mit Pubertät. Kindern. Das könnte ja vielleicht einige interessieren. Willkommen zum Podcast mit den Bücherblättern.
Objektivität? Wie uncool ist das denn? So könnte vielleicht das Motto heißen, unter dem der Popjournalismus Ende der 70er Jahre in Westdeutschland angetreten ist, beeinflusst von der britischen Musikpresse, von Punk, von New Journalism, von Pop Art und Poststrukturalismus, entstand da ein ganz eigener Ton. Einer, der schnodderig war und verspielt, manchmal auch theoretisch versponnen, oft auch einfach sehr radikal.
Erika Thomalla, die ist Professorin für Buchwissenschaft in München und sie lässt die Hochzeiten dieser Schreibbewegung wieder auflegen in einem ganz reich bebilderten Band mit dem Titel Gegenwart machen, eine Oral History des Popjournalismus. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute Abend für uns Zeit hat. Guten Abend, Erika Thomalla.
Guten Abend.
Ja, sehr bemerkenswert ist erstmal die Form Ihres Buches. Sie nennen es eine Oral History und tatsächlich, es gibt ein Vorwort von Ihnen, das zeichnet auf wenigen Seiten die wichtigsten Einflüsse und auch Strömungen nach. Aber dann lesen wir nur noch ganz kurze Protokolle der wichtigsten Protagonisten, also wirklich von Benjamin von Stuckrad-Barre über Dietrich Diedrichsen, Tom Kummer bis hin zu Maxim Biller, Ulf Poschardt, den Greta-Schwestern, Moritz von Uslar. Sie zitieren wirklich das Who is Who des deutschsprachigen Popjournalismus. Wie kam diese Form zustande und wie müssen wir uns das praktisch vorstellen? Also haben Sie all diese Leute wirklich getroffen? Sind das alles mündliche Erzählungen?
Ja, das meiste sind mündliche Erzählungen. Ich habe die allermeisten Personen in den letzten 4 Jahren getroffen und bin dafür auch viel gereist, weil ich glaube, dass Interviews sehr viel besser funktionieren, wenn man sich persönlich trifft. Ganz wenige habe ich auch über Zoom getroffen oder telefoniert, aber das ist wirklich die Minderheit. Wann immer es ging, bin ich eigentlich hingefahren. Und die Form ist so entstanden, ich wollte eigentlich wirklich diese Vielstimmigkeit abbilden, die, glaube ich, in dem Buch auch zum Ausdruck kommt. Es sind ja nicht nur Personen, die aus der gleichen Tradition kommen oder die gleichen Positionen haben, in allen Hinsichten auch in den Redaktionen gab es teilweise unterschiedliche Perspektiven. Und ich wollte das abbilden, ohne dass es nochmal eigens kommentiert wird oder analysiert wird, sondern wirklich, dass so eine Art kollektives Gespräch zwischen den Beteiligten entsteht. Ich habe versucht, das auf eine einigermaßen gerechte Weise darzustellen, sodass irgendwie auch alle zu Wort kommen. Genau, ist das eine Art des Regimes.
Frau Thomalla, darf ich einmal ganz kurz unterbrechen? Ja, wir haben so eine relativ miese Verbindung. Gibt es bei Ihnen von Ihrer Seite aus vielleicht die Möglichkeit, noch mal näher an ein Fenster zu gehen oder irgendeine Stelle im Raum aufzusuchen, wo ein bisschen besserer Empfang ist? Also wir haben immer so kurze Aussetzer. Ja. Bisher haben wir uns hier gut verstanden.
Okay, vielleicht einfach nochmal, ich hoffe, Sie haben jetzt bis jetzt alles so einigermaßen mitbekommen.
Hört sich besser an, genau. Einfach weitermachen.
Okay, super, ich bin jetzt am Fenster. Also es gibt so ein paar Vorbilder, an denen ich mich auch orientiert habe. Jürgen Teipel hat eine sehr bekannte Oral History des Punk und der New Wave Bewegung gemacht, Verschwende deine Jugend. Ja. Mhm. Das war ein wichtiges Buch für mich, aber es gibt auch von Christoph Dallach eine Oral History des Krautrock. Es gibt eine Oral History, eine sehr, sehr gute des Deutschrap. Und ich habe die immer wahnsinnig gern gelesen, weil ich das ganz toll fand, dass da eben ja so unterschiedliche Leute aus ihren jeweiligen Perspektiven eben so eine Geschichte kollektiv erzählen. Und das habe ich versucht auch mit meinem Popjournalismus abzubilden.
Die Anfänge des Popjournalismus, die finden sich häufig in so coolen Stadtmagazinen, in Szene Hamburg, im Tipp, in der Kölner Stadtrevue. Das waren so wichtige Experimentierfelder für diese neue Art des Schreibens. Und in dem Zusammenhang ist es sehr lustig zu lesen, wie Benjamin von Stuckrad-Barre sich daran erinnert, wie er sich in Göttingen an die Redaktion der dortigen Stadtzeitschrift rangepirscht hat.
Genau, ja, ich weiß gar nicht, ob diese Stadtmagazine unbedingt so cool waren immer. Ich glaube, teilweise waren die auch sehr uncool, aber das waren auf jeden Fall Orte, in denen man sich ausprobieren konnte.
Sie wurden dann cool.
Schreiben. Genau, sie wurden dann, oder sie waren deswegen cool, weil man hingehen konnte und weil man einfach was machen und was ausprobieren konnte. Und das ist, glaube ich, aus der Perspektive sehr vieler Beteiligten ganz entscheidend, dass man da einfach, dass das sehr niedrigschwellig war. Und die Geschichte von Stuckrad Barre, die er, glaube ich, auch in Panikherz erzählt hat, ist wirklich sehr witzig. Also er hat das Göttinger Stadtmagazin Nightlife selbst gelesen und da wurden jeden Monat Konzerttickets und CDs verlost. Und er hat so eine Art Geschäft daraus gemacht, diese Verlosungen zu hacken und das Gewinnerprinzip zu knacken, indem er sich immer sehr aufwendige Lösungen ausgedacht hat. Also die Lösungen immer auf sehr große Antwortkarten aufgedruckt hat oder in kleine Streichholzschachteln. Also sehr originelle Ideen. Hat dann irgendwann auch Ideen erfunden, Identitäten erfunden, um sozusagen immer gewinnen zu können, weil es konnte ja nicht immer die Person mit dem gleichen Namen gewinnen. Und eines Tages hat er dann den Redakteur dieser Zeitschrift im Café kennengelernt und ihm offenbart, dass er die Person ist, die immer unter ganz unterschiedlichen Namen da Einsendungen hinschickt. Und der Redakteur hat ihm dann seinerseits offenbart, dass er die einzige Person ist, die eigentlich diese Zeitschrift macht und unter ganz vielen Pseudonymen schreibt und hat ihn dann aber als zweite Person mit dazugeholt. Und da hat er seine ersten Erfahrungen gemacht. Und genau, also solche Hochstapler-Geschichten gibt es in dem Buch ganz, ganz viele, weil viele Leute, glaube ich, den Eindruck haben, sie haben sich irgendwo reingemogelt und sind nicht auf so einem heute etablierten, legitimen Weg wie Journalistenschule, Ausbildung und so weiter da reingekommen, Praktikum, sondern einfach, indem man mal irgendwie gesagt hat, ich möchte bitte hier mitmachen.
Erika Thomalla, Sie zitieren da Hans Nieswand mit der prägnanten Formel, es ging darum, nicht über Pop zu schreiben, sondern Pop zu schreiben. Was genau hieß das also auch gerade für die Auswahl der Themen, auch für die Darstellungsformen?
Ja, also ich glaube, Hans Nieswand meinte mit diesem wirklich sehr prägnanten Zitat eigentlich erstmal, dass Pop-Schreiben sowas wie eine Verschiebung des Blickwinkels impliziert. Dass man also nicht mehr sich in erster Linie auf die Inhalte oder die Themen kapriziert, sondern auf die Ebene der Oberfläche oder der Ästhetik wechselt. Also man beobachtet dann sowas wie Habitus, bestimmte Symbole. Man entdeckt auch neue Schreibweisen, um das zu tun. Es gibt eine Formel von Andreas Leber, der das SZ-Magazin und eigentlich auch das Jetzt-Magazin der Süddeutschen Zeitung in gewisser Weise gegründet hat und dafür diese Formel gefunden hat, das Große klein machen und das Kleine groß. Und das bedeutet konkret umgesetzt im Prinzip, ja, man fragt jemanden wie Woody Allen dann, wie es Moritz von Uslar gemacht hat, sehr ausgiebig und sehr lange nach seiner Brille und seinem Brillenmodell oder danach, welche Schuhe er trägt, also nach so scheinbaren Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten und eben nicht nach dem neuen Film. Und man befragt aber auch Leute, die auf der Straße sind, den Taxifahrer oder die Friseurin, was so ihren Berufsalltag ausmacht. Und das sind so Prinzipien, also eigentlich nur einige der Prinzipien, aber die dieses popartige Schreiben ausgemacht hat.
Das sagt Erika Thomalla über ihr Buch Gegenwart machen, eine Oral History des Popjournalismus. Und über dieses Buch sprechen wir gleich noch weiter mit ihr nach Bed for Lashes. Daniel.
Sie hören die Literaturagentin bei Radio 1 und Radio 3 und wir sprechen nach wie vor mit der Literaturwissenschaftlerin Erika Thomalla von der LMU München über ihr Buch Gegenwart machen. Das ist eine wirklich sehr, sehr großartige Materialsammlung und Überblicksdarstellung zum Thema Popjournalismus. Die Texte, Frau Thomalla, die da erschienen, die waren ja wirklich neu. Die waren direkt, die waren persönlich. Und die konnten notfalls ja aber auch sehr beleidigend sein. Also Maxim Billers Kolumne 100 Zeilen Hass zum Beispiel, die dann später auch in der Zeitschrift Tempo erschienen sind, die sind in dem Zusammenhang unvergessen. Wogegen wollte man sich eigentlich da so abgrenzen?
Ja, ich glaube, es gab eine doppelte Gegnerschaft. Es gab einerseits noch die Gegner der alten Linken, das heißt vor allem die Boulevard- und Springerpresse. Es gab aber auch einen neuen Gegner, und das war die Alternativ- und Hippie-Kultur selbst, die sich ja auch, also die vor allem mit bestimmten Formen der Trivialkultur, mit Comic, mit Heimatfilm, Pornografie und solchen Sachen nichts anfangen konnte. Und die vor allem aber auch, also das glaube ich jetzt auch eine spezifisch deutsche Geschichte nochmal, die Protagonisten der 68er-Bewegung waren ja zu großen Teilen auch schon dann in sehr etablierten Positionen angelangt im Journalismus und hatten aus Sicht dieser jungen Generation eine bestimmte Form der moralischen Selbstgewissheit sich angeeignet und so einen Ton der kritischen Ausgewogenheit, gegen den man sich richten wollte. Und ich glaube, es gibt eben so zwei Strategien dagegen anzugehen. Das eine ist das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich die Negation, also sozusagen das absolute harte Dagegensein, der Hass auch, also sozusagen so eine Art von lustvoller Hass. Und dann auf der anderen Seite die Affirmation, also das absolute Bejahen, das Gutfinden von Dingen, die eigentlich verboten sind. Und beides wurde angewandt, um ja so eine bestimmte Form der vielleicht wahrgenommen Bräsigkeit, ja, Gediegenheit, Ausgewogenheit zu verunsichern und zu irritieren.
Und dann gab es auch Grenzüberschreitungen. Der Höhepunkt der Grenzüberschreitung war die Tom-Kummer-Affäre. Die ist jetzt ziemlich genau 25 Jahre her, war eine wirkliche Zäsur für den Pop-Journalismus. Da wurden Interviews also komplett erfunden. Wie beurteilen Sie, was damals passiert ist?
Ja, Tom Kummer ist ein ganz interessanter Fall. Der hat ja bei eben dieser Zeitgeist-Zeitschrift Tempo angefangen. Er hat auch für andere Magazine geschrieben, aber da war er relativ lang. Und hat dann in den 90er Jahren für, unter anderem für das SZ-Magazin, aber auch für andere Zeitschriften geschrieben und da tatsächlich spektakuläre Interviews gemacht. Also alle haben sich immer gefragt, wie kommt der, also wie schafft er das, diese Antworten aus den Leuten herauszubekommen? Also
er war ein richtiger Star. Ja,
genau, er war ein richtiger Star und eben auch so unwahrscheinliche Sachen. Ivana Trump äußert sich als Philosophin, die haben das Zeitschriftencover dann auch so im Surkamp-Format gestaltet. Oder Mike Tyson spricht ganz lange über Käfer und so weiter. Und irgendwann war dann eben klar, er hatte das sich komplett, also er ist irgendwann gar nicht mehr zu den Interviewterminen gegangen, sondern er hat sich das wirklich ausgedacht auch viel kompiliert, also sehr viele existierende Texte, also auch Naturkundebücher und anderes genommen und dann einfach verwendet, um diesen Interviewtext zu produzieren. Und also ich als Buch- und Literaturwissenschaftlerin finde in erster Linie, dass sich das auch sehr unterhaltsam liest. Und ich finde interessant daran, dass es eigentlich fast in allen dieser Interviews eine Reflexion auch auf dieses Faken gibt. Also es ist ganz interessant, zum Beispiel Pamela Anderson spricht sehr lange darüber, was eigentlich die Differenz von Kunst und Natur ist und solche Sachen. Also aus dieser Perspektive sind die erstmal sehr spannende Dokumente. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass er eigentlich falsch verstanden hat, was dieser New Journalism letztlich war. Also es gibt dazu im Buch ein ganz schönes Zitat von Helge Timmerberg, der Kollege war von Tom Kummer, und der sagt, Tom Kummer hat eigentlich eben umgekehrt, was wir betrieben haben. Wir haben nämlich Journalismus gemacht, der sich wie Literatur gelesen hat, und er hat Literatur gemacht, die sich wie Journalismus gelesen hat. Und ich glaube, das ist genau die Umkehrung, die da passiert ist. Und insofern ist es natürlich, also es ist was anderes, aber ich verurteile das nicht moralisch, sondern für mich ist es als Historikerin erstmal interessant, ja.
Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf diesen Pop-Journalismus als historisches Phänomen schauen, in welchem Jahr lassen Sie Ihre Betrachtung eigentlich enden? Also, und was ist dann so aus diesem klassischen Pop-Journalismus geworden?
Ich glaube, so eine ganz eindeutige Datierung kann man nicht vornehmen. Es gibt natürlich eine Zäsur, und das ist die Entstehung des Internets. Und dann gibt es die Zeitungs- und Zeitschriftenkrise oder die diversen Krisen ja eigentlich in den 2000er Jahren. Die dazu führen, dass der Anzeigenmarkt massiv einbricht im Zeitschriftenbereich. Also meine Oral History ist ja auch eine Oral History des gedruckten Pop-Journalismus und noch mehr des magazinförmigen. Und Zeitschriften geraten einfach in die Krise, sind auch als Medium dann irgendwann überlebt. Natürlich gibt es auch nach wie vor ganz großartige Zeitschriften, aber diese vereinende Kraft, die die hatten, das merkt man, glaube ich, auch in dem Buch, dass wirklich ganz viele Leute gedacht haben, das sind wir, das ist irgendwie unsere Generation oder das ist das Lebensgefühl oder daran muss man sich orientieren, da lernt man, wie man lebt letztlich. Ja? Mhm. Also das ist einfach irgendwann vorbei gewesen. Und das hat natürlich ganz massiv mit dem Internet zu tun und dem Einbruch des Anzeigenmarkts. Es hat sicherlich auch mit Skandalen zu tun, wie den von Tom Kummer. Und es gibt in meinem Buch, also das letzte große Projekt ist die Zeitschrift Vanity Fair, die vielleicht das auch ganz schön illustriert. Also das war, die deutsche Vanity Fair war eigentlich ein Versuch, wirklich nochmal so Pop-Journalismus auf ganz hohem Niveau zu machen. Gleichzeitig ist das krachend gescheitert, weil es ja schon nach wenigen Jahren wieder vorbei war. Und es ist aber auch ein interessanter Übergang, weil Reinhard Götz hat da seinen Blog Klage geschrieben. Also man sieht dann auch, es gibt dann eben so Übergänge ins Digitale. Aber es ist, glaube ich, schon sowas wie ein Endpunkt.
Anschreiben gegen die Bresigkeit im Journalismus, so hat Erika Thomalla das genannt, was der Popjournalismus davor hatte. Ihr Band Gegenwart machen, eine Oral History des Popjournalismus, ist bei Schöffling erschienen, hat 256 Seiten mit vielen Fotos und Dokumenten und kostet 36 Euro. Und wir sagen danke fürs Gespräch.
Ich danke auch sehr.
Tschüss, schönen Abend.
Schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Was muss das für ein Gefühl sein, wenn ein tausendstimmiger Chor Happy Birthday für einen singt? Dieses Glück genau durfte gestern Abend Margaret Atwood erleben im großen Sendesaal des RBB.
Ja, denn sie ist am 18. November 86 Jahre alt geworden, ist also wirklich in ihrer Geburtstagswoche nach Berlin gekommen zur schönen Lesung auf Radio 3 und Radio 1, wo wir gestern Abend die Deutschlandpremiere gefeiert haben, ihrer Autobiografie Book of Lives.
Margaret Atwood ist ja ein richtiger Literaturstar. Viele kennen sie als Autorin von Report der Markt. Sie hat über 50 Literaturpreise gewonnen. 1,5 Mal den Booker Prize. Mhm. Marie, du hast zusammen gestern mit Thomas moderiert. Wie ist Margaret Atwood denn so?
Also sie ist wirklich eine ganz kleine, zarte Person, die mit 86 noch voll so viel Energie steckt wie wenige andere Menschen. Sie ist voller Witz, schlauer Gedanken und extrem schlagfertig. Und die Autobiografie, die trägt ja den Titel Book of Lives im Plural, Buch der Leben. Und sie beschreibt sich darin auch als eine Vielheit, also als mindestens zwei Personen. Mhm. Auf der einen Seite Margaret Atwood, die Schriftstellerin, und dann Peggy Atwood, denn so wird sie, seit sie ein kleines Mädchen im Privatleben genannt. Und ich habe sie dann gefragt auf der Bühne, wer von beiden ist denn jetzt an diesem besonderen Abend hier auf der Bühne? Und ihre Antwort war, naja, eher Peggy als Margaret.
Well, Margaret is the writer and I'm the other one. So, the one who does the dishes. That's me. The one who does the writing, that's her. But the one who is talking to you right now, because I'm not writing right now, has to be the Peggy one, don't you think?
Wir haben den Abend also mit Peggy Atwood verbracht. Nicht der, die schreibt, sondern der, die den Abwasch macht. Und sie hat dann noch zu mir gesagt, es ist so ein bisschen so ein Arrangement wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Und war die ganze Zeit so eine gute Stimmung auf der Bühne?
Ja, es war wirklich ein ganz besonderer Abend. Wir haben wirklich viel gelacht, als Margaret Atwood erzählt hat, wie sie in den kanadischen Wäldern aufgewachsen ist, weil ihr Vater Insektenforscher war. Sie hat auch so berichtet, dass sie eben die Richtige ist, die man rufen kann, wenn irgendwo eine Schlange oder eine Spinne oder ein Käfer oder eine Maus entfernt werden muss und dass das auch ihre Stadtfreunde machen, die würden sie dann extra immer anrufen. Das war sehr lustig.
Und gab es denn da doch vielleicht auch ein paar ernste Momente?
Ja, es herrschte auch wirklich einmal so eine Stille, in der noch nicht mal jemand gewagt hat, leise zu hüsteln, als es um Mobbing ging. Nämlich Mobbing, das Margaret Atwood als 9-Jährige erlebt hat durch Mitschülerinnen. Eine Erfahrung, die sie auch verarbeitet hat in ihrem Roman Katzenauge. Es gab auch noch andere ernste Momente. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, wie sie es schafft, angesichts der düsteren Weltlage, die sich ja auch immer wieder so in ihren dystopischen Romanen spiegelt, wie sie es da schafft, die Hoffnung zu bewahren, ob Hoffnung für sie auch so eine Form des Widerstands ist. Und sie hat mir das geantwortet.
Optimism is just thinking everything will turn out fine and you don't have to do anything about it. Hope, on the other hand, means there's a possibility that they will turn for the better. But you have to work at it. You yourself have to put in some effort. I'm hopeful rather than optimistic.
Also Margaret Atwood hat gesagt, sie ist keine Optimistin, denn die würde ja denken, alles wird von selbst irgendwie schon gut werden. Aber sie sei hoffnungsvoll. Sie glaubt, die Dinge, die können sich zum Guten wenden, wenn wir alle selbst was dazu beitragen, wenn wir uns einbringen.
Jetzt hat ja gestern die Schauspielerin Maren Kreumann aus Book of Lives gelesen. Wie würdest du sagen, hat sie den Text zum Leben erweckt?
Mit Feingefühl, mit Witz. Auch da wurde viel gelacht. Zum Beispiel, als Maren Kreumann eine skurrile Geschichte vom Landleben mit Margaret Atwoods Mann Graham Gibson erzählt, der versucht hat, ein Eichhörnchen mit Cayennepfeffer zu vertreiben. Oder an einer Stelle, an der Margaret Atwood über das Ausmaß ihrer eigenen Berühmtheit nachgedacht hat.
Ich war nicht Elvis Presley. Die Vorstellung, der Report der Markt hätte mich schlagartig zum internationalen Star gemacht, ist falsch. Der Ruf dieses Buchs hat sich schrittweise aufgebaut. Ich war nie in der Liga von Elizabeth Taylor und werde es auch nie sein. Wenn ich einen schlechten Tag hatte, sagte meine pubertierende Tochter, fühlen wir uns heute ein bisschen berühmt? Ich glaube, wir fühlen uns heute ein bisschen berühmt. Zeit für unser Nickerchen. Es gibt tatsächlich etwas Lächerliches an Berühmtheit. Aber es ist immer noch besser als die Alternative, nämlich einen Arbeitgeber zu haben.
Also du hörst, das ist gut angekommen beim Publikum. Und übrigens, den berühmtesten Roman von Margaret Atwood, Report der Markt, den hat sie in Berlin angefangen zu schreiben, in ihrer Wohnung im bayerischen Viertel in Charlottenburg. Sie hatte damals ein Stipendium und ich war erstaunt, sie hat wirklich sehr gut Deutsch verstanden. Das habe ich immer gemerkt, wenn ich ihr eine Frage gestellt habe. Und das hat auch daran gelegen, dass sie schon als Kind Deutschunterricht hatte von einer bulgarischen Deutschlehrerin. Und am Ende hat Margaret Atwood den gesamten Sendesaal überrascht. Denn auf einmal war sie es, die ein Lied angestimmt hat, und zwar auf Deutsch.
Muss ich denn so im Städtlein
hinaus? Let's sing it together.
Städtlein hinaus und du, mein Schatz, bleib hier.
Also, Gesa, diese Frau ist wirklich so eine Jill of all trades, wie sie es selber nennt. Ich glaube, das lässt sich am ehesten so mit Tausendsasser übersetzen. Tausendsasserin. Und hat uns alle beeindruckt.
Ja, das klingt total danach, wenn Sie diese schöne Lesung mit Margaret Atwood aus Book of Lives von gestern Abend nochmal nachhören wollen, mit allen Überraschungsmomenten. Sie finden sie in der ARD Audiothek und das Buch Book of Lives, so etwas wie Memoiren, das ist übersetzt worden, zum Beispiel von, wer hat es gemacht? Helmut Krauser und Beatrice Renauer. Und erschienen ist es bei?
Im Berlin Verlag.
36 Euro kostet das. Tradwives, das sind Frauen, die die Rückkehr zu traditionellen Rollenbildern feiern. Frauen, die zu Hause bleiben und ihre Erfüllung darin finden, sich um die Kinder zu kümmern, eine saubere, hübsch dekorierte Wohnung und die gerne selbstgebackenen Apfelkuchen backen. In den sozialen Medien ist die Tradwife-Bewegung ein richtiger Trend. Manche Konten haben dort mehrere 10.000 Follower.
Ja, und jetzt sind sie auch angekommen in der Literatur, die Tradwives, in Hannah Lühmanns Roman Heimat. Hannah Lühmann, die lebt in Berlin, hat als Journalistin gearbeitet und Heimat ist ihr zweiter Roman. Und Anne-Dore, du warst diese Woche mit Hannah Lühmann für den RBB Literaturpodcast Orte und Worte mit ihr unterwegs. Hallo erstmal, Anne-Dore.
Hallo, hallo ihr zwei.
Du bist mit ihr nach Ludwigsfelde gefahren. Warum denn bitte dahin?
Ja, in Hannah Lühmanns Roman Heimat, da zieht eine Frau mit ihrer Familie in den Vorort einer Großstadt und da befreundet sie sich mit ultrakonservativen Tradwives. Und dieses Gebiet, wo sie hinzieht, dieses Neubaugebiet, das wird zwar nicht direkt benannt, die Stadt auch nicht, aber Hannah Lühmann hat sich beim Schreiben inspirieren lassen von der sogenannten Rousseau-Park-Siedlung in Ludwigsfelde. Das ist so eine Neubausiedlung, die ist in den letzten Jahren dort sozusagen mitten auf dem Feld hochgezogen worden, mit 1000 Einfamilienhäusern, einem Supermarkt, einer Kita und so weiter. Und das war ihre visuelle innere Kulisse am Schreibtisch.
Da dachte ich halt so, gut, ich muss das jetzt noch irgendwas bauen. Und dann habe ich halt immer diesen Rousseau-Park da bei Ludwigsfelde aufgerufen. Und irgendwie schien mir das halt so ein bisschen als Paradebeispiel für so Millennials, die halt irgendwie in den Speckgürtel gedrängt werden und da halt eigentlich versuchen, so Utopien zu verwirklichen, so Leben im Grünen, alles irgendwie zusammen und so. Da liegt die Dystopie dann ja immer nah. Aber vielleicht ist es ein wunderschöner Ort und ich will danach auch dahin ziehen.
Ja, sie war eben selbst noch nie vor Ort. Also sie hat diese Neubausiedlung immer nur auf Google Maps und Google Earth aufgerufen beim Schreiben. Und als ich sie abgeholt habe, sie selbst lebt in Berlin, also nicht in der Neubausiedlung vor den Toren der Stadt, war Hanna Lühmann richtig so ein bisschen aufgeregt, das erste Mal diesen Schauplatz eben tatsächlich vor Ort zu sehen.
Das ist ja lustig. Und wie war dann Ludwigsfelde? Also war das ganz anders als im Buch?
Ja, auf den ersten Blick nicht, hat sie gesagt. Es war erstmal total gespenstisch, all diese Orte, die sie im Internet sich genau angeschaut hat, jetzt in echt zu sehen. Und wir sind dann rumgelaufen, wir haben auch mit Leuten gesprochen. Und Hanna Lühmann war eher angetan. Sie meinte, klar, Reihenhaus bleibt Reihenhaus, aber wir beide fanden die Stimmung dort eher angenehm. Also es soll sich bitte keiner auf den Schlips getreten fühlen, der in der Rousseau-Park-Siedlung lebt. Als visuelle Kulisse für den Roman Heimat funktioniert diese Siedlung aber super. Also ich konnte mir Hanna Lühmanns Treadwives, die sie darin beschreibt, wirklich gut vorstellen in diesen Einfamilienhäusern, hinter den schwarzen Zäunen und so weiter. Wir sind dann ins Café gegangen, es war ja ziemlich kalt schon diese Woche, und haben weiter über Treadwives gesprochen und über den Roman und über diesen Rückzug ins Private, dieses Phänomen, dass immer mehr Frauen auf den sozialen Medien sich auch so präsentieren. Und dahinter steht natürlich eine Suche nach dem richtigen Leben. So geht's auch Jana, das ist die Hauptfigur im Buch. Die möchte vor allem alles richtig machen.
Ich glaube, dass viele Frauen schon so diesen Gedanken haben, ja, warum muss ich mich denn so zerreißen zwischen Erwerbsarbeit und Care-Arbeit, wenn beides sowieso nicht gewertschätzt wird und dass einfach viele, viele Frauen ihren Arbeitsplatz kündigen, ihren Arbeitsplatz verlassen mittlerweile. Und da ist eine Riesensprengkraft in dieser Bewegung. Es ist auch ein blinder Fleck des Feminismus, denke ich so. Die Hausfrau, ne? Die erfährt nicht genug Wertschätzung. Es ist schon so. Also damit hat man dann ein Gefühl, was polarisiert, was die Leute irgendwie aufbringt, was die Leute so in die Situation bringt, ihre eigenen Lebensentwürfe verteidigen zu wollen. Und schon hat man eine politische Emotion erzeugt.
Also wir haben es mit einer Hauptfigur zu tun, Jana, die irgendwie so ein bisschen lost ist. Was für Treadwives sind das denn, an die sie da im Roman gerät? Sind die auch so extrem wie manche dieser Instagram-Konten? Ich habe mir die auch mal angeguckt.
Naja, also auf den zweiten Blick schon. Im Buch lernt Jana eben eine Frau namens Caroline kennen und die macht alles selber. Die trinkt Rohmilch, die kümmert sich um Kaninchen, die bäckt, die hat 5 Kinder und hat immer gute Laune. Aber irgendwas stimmt nicht. Also diese Caroline hat manchmal irgendwie so einen blauen Fleck am Arm, manchmal meldet sie sich tagelang nicht. Und außerdem merkt Jana dann, dass dieses Frauennetzwerk, in das sie reingerät, eindeutig nicht nur ultrakonservativ, sondern eben auch rechts ist. Irgendwann tüten die AfD-Flyer ein und Jana sitzt daneben. Und da wird eben der Unterschied klar zwischen normalen Hausfrauen und dieser politischen Dimension, die bei den Treadwives eben häufig dazukommt.
Es gibt oft auch recht augenfällige Verbindungen in halt wirklich ultrakonservative rechte Kreise. Es hat oft so einen religiösen Hintergrund, also es hat oft einen evangelikalen Hintergrund oder irgendwie anders christlich fundamentalistisch. Und da würde ich halt sagen, ist der Treadwife-Film mittlerweile eine relativ große Flanke. Also auch wenn jetzt vielleicht nicht alle Protagonisten sich dem immer genauso zurechnen, ne?
Ja, ich fand das soziologisch sehr klug in diesem Roman Heimat von Hanna Lühmann, weil sie erzählt von diesem Dilemma. Wie geht man damit um, wenn Ideale wie Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe und so weiter gelebt werden, aber eben auf ultrarechter Seite? Also Heimat ist ein Roman, der wirklich wichtige Fragen stellt unserer Zeit. Da geht's um Rechtsruck, um existenzielle Fragen der Lebensführung, um Elternschaft, um Freundschaft, um Utopien, die sich als toxisch erweisen und eben natürlich um das Leben in einer Neubausiedlung.
Das sagt Aldoro Krohn über Hanna Lühmanns Roman Heimat, erschienen bei Hansa Blau. Der Band hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Und das ausführliche Gespräch mit Hanna Lühmann und den Ausflug mit dir, Anne-Dore, nach Ludwigsfelde, das kann man alles nachhören, und zwar als neueste Folge des RBB-Podcasts Orte und Worte, zu finden auf den Webseiten des RBB und in der ARD-Audiothek. Tausend Dank, Anne-Dore. Denken Sie manchmal, ich hätte jetzt gern so ein richtig gutes Buch, das einfach zu mir und meinem Leben gerade perfekt passt? Kein Problem.
Die Literaturagenten. Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
An dieser Stelle öffnen wir unsere kleine Bücherpraxis am Sonntag, machen uns auf die Suche nach einem ganz besonderen Buch, das genau im richtigen Moment zum richtigen Menschen kommt. Unsere Buchbehandler und Buchbehandlerinnen, die arbeiten in den unabhängigen Buchläden in Berlin und versuchen genau dieses Buch zu finden. Eine von ihnen ist Eleni Eftemio aus der Kreuzberger Buchhandlung Leseglück. Hallo Eleni.
Hallo, guten Abend.
Du behandelst heute mal wieder eine Hörerin der Literaturagenten, die auf unserer Seite den kleinen Buchbehandlungsfragebogen ausgefüllt hat. Und das ist Isabel. Guten Abend, Isabel.
Guten Abend.
Hallo, Isabel, Sie haben uns schon ein bisschen verraten. Sie sind 50, Sie sind von Beruf Sozialpädagogin und Sie schreiben zu Ihrer Lebenslage, Zitat, mitten in der Menopause mit einem 18-jährigen verträumten Sohn und einer 11-jährigen vorpubertären Tochter sowie dem Alltag dazu. Und dann dazu sind feister Smiley. Was muss denn ein Buch für Sie leisten in dieser Lebenslage?
Also ich nehme dann gerne ein Buch, was sozusagen nicht ganz in meine Lebensphase passt. Ein bisschen was, wo ich mich so wegträumen kann und wo ich ein bisschen Spaß bei habe und ja, einfach mich dann sozusagen auf die Handlungen konzentriere, um ein bisschen abzuschalten.
Also es muss jetzt nicht wirklich Ihr Lebensalltag davor kommen.
Nein.
Und nicht unbedingt.
Nein, nein.
Aber es ist auch nicht schlimm, wenn das so ist.
Nein, also es kann gerne auch was anderes sein, aber natürlich fühlt man sich auch ein Stück weit abgeholt, wenn man denkt, ah ja, genau, es geht auch anderen so. Ja, kann ich nachvollziehen.
Eleni, ja genau, hast du da schon eine Idee, Eleni, wenn du das so hörst? Du hast ja den Bogen auch geschickt bekommen.
Ja, also ich habe wie immer natürlich mehrere Ideen und was mir total gut gefallen hat, hallo Isabel auch mal von
Halli,
dir.
Hallo.
Hallo. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass Sie geschrieben haben, dass Sie auch Geschichten mögen, die auch in echt passieren und unterhaltsam und realistisch sind. Und ich habe so zwei mir überlegt, aber jetzt, als wir kurz gesprochen haben, ich finde es gut, wenn das etwas ist, was so ein bisschen mit dem Leben zu tun hat. Also auch hier die Menopause und auch vielleicht das mit den pubertierenden Kindern, beziehungsweise mit der einen. Und ich habe jetzt vor kurzem ein schönes Buch gelesen, weil ich bin ja auch noch nicht ganz 50, aber bald. Ich fand das Buch total schön. Und zwar ist das von Annette Selk, das heißt Das Jahr, bevor ich verschwand. Es geht um eine Lehrerin, passt ja auch so ein bisschen in die soziale Richtung. Die Lehrerin, die einen Sabbatical genehmigt bekommen hat. Und das Buch handelt von dem Jahr, bevor sie tatsächlich dieses Jahr frei bekommt. Und was ich total schön finde, sie erzählt von ihrem Alltag mit dieser vorpubertären Tochter, mit ihrem Ehemann. Und was sie aber macht in jedem Monat, sie geht so zurück in ihr Leben als 19-Jährige. Sie trifft zum Beispiel ihre erste Liebe wieder und dann die Gedanken an die eigene Kindheit und dann eben auch diese lustigen Tagebuchaufzeichnungen, die man irgendwie so mit 19 gemacht hat und sich jetzt so anguckt. Und dann, es geht auch sehr schön um die Veränderung, vor allem auch als Frau, dass man sich ja irgendwie, dass man so ständig im Werden ist, dass man erst irgendwie Pubertät, dann kommen die Kinder, dann kommt die Menopause und was kommt danach? Und sie hat das irgendwie, sie macht das irgendwie mit so einem ganz schönen, auch poetischen Stil. Und das fand ich irgendwie total schön, weil diese Reflexion, die sie so irgendwie zeigt, das hat mich auch irgendwie, ja, wie man so schön sagt, auch so ein bisschen abgeholt. Und auch das Humorvolle fand ich auch so gut, dass sie sich selbst nicht so ernst nimmt dabei, so älter zu werden. Also das wäre jetzt so eine Idee, aber ich habe natürlich wie immer
mehrere
Ideen.
Sagen Sie doch mal was dazu. Wie hat sich das für Sie an?
Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dieses Buch zu lesen. Und es steht ja bald Weihnachten vor der Tür. Da hätte ich doch schon mal eine Idee für meinen Mann, ne, dass er mich da
ganz selbstlos
überraschen kann.
Nee, super.
Ja, genau. Darf ich dann noch was Zweites sagen in dem Fall?
Gerne.
Weil Sie haben auch geschrieben, dass Sie gerne mal so herzhaft lachen und so.
Ja.
Da habe ich auch noch was Witziges. Und zwar heißt es Morden in der Menopause von Tine Dreyer. Haben Sie das schon mal gehört?
Nein, das habe ich noch nicht gehört.
Und also das ist wirklich etwas, ich sage jetzt mal literarisch jetzt vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll wie das Jahr, bevor ich verschwand, aber trotzdem ein absolut, also es ist so lustig, weil diese Frau, klar, in der Menopause hat auch pubertäre Kinder zu Hause und bringt dann aus Versehen jemanden um und es ist wirklich, also
ich überlege gerade,
ich muss
mich mal ganz kurz fragen.
Aus Versehen in der Menopause, wie geht das?
Mir ist so, als hätten wir diesen Titel doch auch in der Liste der obskursten Titel bei der Buchmessensendung gehabt, oder?
Nee,
Morden in der Menopause.
War nicht
aber
das
ist ein harter Anwärter. Also der Titel ist schon mal Weltklasse.
Ja. Und es gibt schon zwei Teile und es ist wirklich so witzig. Also das ist wirklich so etwas, das liest man so weg wie so ein Krimi halt, aber es ist extrem witzig.
Wunderbar. Ja. Der Winter ist lang. Hey. Ich kann mehrere gebrauchen.
Sehr schön. Also wir fassen nochmal zusammen. Annette Selk, Das Jahr, bevor ich verschwand, ist bei Schöffling erschienen, hat 208 Seiten und kostet 24 €.
Und wenn Sie dann auch noch morden wollen in der Menopause mit Tine Dreyer, dann kostet das 17 €. Das Buch ist bei Dumont erschienen und hat 304 Seiten. Also das kann man eigentlich ganz gut als Doppelpack Weihnachtsgeschenk ja. auf den Wunschzettel sofort schreiben, glaube ich.
So sehe ich das auch. Wunderbar. Das ist doch schön. Isabel, dann habe ich doch gleich wieder ein bisschen Lesestoff.
Lassen Sie uns unbedingt wissen, ob Ihnen diese Tipps weitergeholfen haben
ja.
für Ihr Leben in Ihrer Lebenslage. Und ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und wenn Sie eine persönliche Buchbehandlung oder Beratung bei Eleni Eftemio wünschen, die können Sie haben in der Buchhandlung Leseglück in der Urlauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Eleni, tausend Dank dir auch für deine Beratung heute.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und vielen Dank und für die Buchtipps. Ich bedanke mich herzlich und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag oder Abend.
Dankeschön.
Danke. Gleichfalls.
Vielen Dank. Tschüss.
Dankeschön. Bis bald. Wiederhören. Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss.
Und das, was Isabel da gerade hatte, das können Sie auch haben.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de.
Mit ihrer Rolle in Volker Schlöndorffs Film Die verlorene Ehre der Katharina Blum wurde sie schlagartig auch international berühmt. 1975 in der Blechtrommel, da hat sie Oskar Matzeraths Mutter gespielt. Und auch in Babylon Berlin oder der Serie Dark ist sie zu sehen gewesen. Die Schauspielerin Angela Winkler. Sie ist Jahrgang 44, wird aber auch als Theaterschauspielerin gefeiert. Peter Zadek setzt sie an der Volksbühne als Hamlet ein. Auch Peter Stein und Robert Wilson haben immer wieder gerne mit ihr gearbeitet. Im Oktober 2019 ist Angela Winklers Buch mit autobiografischen Skizzen erschienen. Das heißt Mein blaues Zimmer. Und fast 6 Jahre später ist das nochmal erschienen. Und zwar als von ihr selbst eingelesenes Hörbuch, Gesa. Du hast dir diese Hörbuchfassung angehört. Warum ist das so besonders? Warum wird das jetzt nochmal so nachgereicht?
Ehrlich gesagt habe ich mich das auch gefragt und dann wird das aber schon in den ersten Sekunden deutlich.
So. Soll ich mal anfangen? Ja? Okay.
Also da macht sich so eine Frau frisch und munter ans Werk, mit guter Laune. Sie ist nicht nur Sprecherin, nicht nur Autorin. Sie ist ein Mensch mit Stimme, mit Gedanken und diese Ebene wird eben überhaupt nicht rausgeschnitten. Mhm. Also Angela Winkler mischt wirklich mit. Sie lässt ihre eigenen Gedanken weiterschweifen. Sie bricht Stellen ab, um irgendwelche Einfälle zuzulassen. Das entsteht sowas wie so ein Gespräch zwischen ihrem gegenwärtigen Ich und diesen Erinnerungen. Also der Text wird lebendig, indem er atmet, indem sie kommentiert, reflektiert, ergänzt. Und das macht dieses Hören wirklich sehr intim und auch sehr tiefgründig.
Ja, und man bekommt dann also so eine zweite Ebene dazu, als Bonusmaterial noch so die Gegenwart dazu geliefert zu diesen bereits notierten Lebenserinnerungen.
Ganz genau. Also man fühlt sich, als säße man mit Angela Winkler in ihrem blauen Zimmer, ihrem inneren Raum. Und sie erzählt, denkt laut, schweift ab, kehrt zurück. Und es entsteht so ein ganz eigenes inneres Mosaik aus ja, Erinnerungen, Reflexionen und kleinen Alltagsbildern.
Und was zeichnet ihren Text oder ja, ihr Leben aus?
Man erfährt von ganz vielen Umzügen. Sie erzählt von vielen Stationen in ihrem Leben, nicht nur geografisch, sondern auch im Sinne verschiedener Lebensphasen. Gleichzeitig teilt sie ihre Freundschaften, ihre Familie. Es geht um die 4 Kinder, das Landleben mit ihrem Mann. Das ist ein Leben voller Gegensätze. Da sind ganz große künstlerische Höhepunkte, aber eben auch ganz privat so eine Bodenständigkeit. Sie liebt es, an alten Häusern zu frickeln, Natur, Rückzug. Immer wieder diese Scheinwerfer, die großen Bühnen. Wir hören mal einen Ausschnitt.
In Berlin lebe ich, wenn ich arbeite. Aber ich bin kein Stadtmensch. Seit ich Kinder habe, haben wir immer auf dem Land gelebt. In Italien, in Ligurien, in Eckwalden am Jadebusen, auf Krautsand an der Elbe, in Frankreich, in der Auvergne und jetzt in der Bretagne. Mein ältester Sohn Luca kam in Italien, in Sanremo zur Welt. Tammo, das einzige der Kinder, das in Deutschland geboren wurde, in Varel in Friesland. Nele in Spanien, in Almeria und Lasse in Paris. Alle 7 Jahre sind wir umgezogen, haben zusammen alte, verfallene Häuser aufgebaut und kaum waren sie fertig, sind wir weitergezogen. Wiegand, mein Mann, ist Bildhauer. Ich brauche den frischen Wind, um im Theater zu arbeiten. Das Theater nehme ich nicht so ernst wie mein Leben. Dann kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Ich Hier steht, das Theater nehme ich so ernst wie mein Leben. Das kann ich jetzt mit 81 Jahren nicht mehr so sagen. Ich nehme mein Leben ernster als das Theater. Ich finde das Theater auch nicht mehr so gut unter uns.
Süß, ne?
Ja, radikal offen.
Man kann es wirklich schon hören. Also man kommt echt ehrliche Einblicke, nicht nur in ja eben triumphale Theatermomente, sondern auch in ihre Zweifel. Es geht um ihre Verluste, das Älterwerden und alles ist erzählt in dieser warmen Stimme, die ja sehr präsent ist, sehr reflektiert, mit dem Humor, aber auch wirklich mit der Traurigkeit einer Frau, die viel erlebt hat.
Welche Höhen und Tiefen sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
Also wenn wir bei den Höhen sind, da kann sie wunderbar über das Glück sprechen, dass es ihr bereitet, mit bloßen Händen für Stunden in irgendwelchen Beeten zu buddeln oder wie es sich auch genauso anfühlt, mit großen Leuten im Theater zusammenzuarbeiten. Bei den Tiefpunkten ist wunderbar beschrieben, wie sie fast daran verzweifelt ist, die Massen von Text für ihre Hamlet-Rolle in den Kopf zu kriegen. Wie sie damals auch wirklich kurz davor war, alles hinzuschmeißen, um dann am Ende ja eine legendäre Performance hinzulegen. Naja, und dann hat mich auch sehr berührt, wie sie über die Geburt ihrer Tochter Nele schreibt. Nele ist das dritte ihrer Kinder, ihre vier Kinder. Und Nele hat ein Down-Syndrom. Für die Familie war das zunächst ein großer Schock, aber schon bald gibt es so eine ganz große Zärtlichkeit und Zuversicht. Die spricht bereits aus ihren ganz frühen Tagebuchaufzeichnungen. Das hier schreibt Angela Winkler am Tag 1 nach Neles Geburt.
Wie in unserem Glücksrausch haben es nicht wahrhaben wollen. Wiegand hatte sein kleines Mädchen mit schwarzen Haaren, mit dem er später zum Tanzen gehen wollte. Wir haben noch Witze gemacht über die spanische Sprache, dass die so dumm klingt wie von Mongos. Wir erzählten von den schrecklichen Losverkäufern hier in Spanien, den Verkrüppelten, die nicht versteckt werden, wie in Deutschland, die da immer an den Ecken stehen und die Zeitung verkaufen und Lose verkaufen. Als ahnten wir schon, als es der Kinderarzt aussprach und niederschrieb. Das war gestern um 21.30 Uhr. So. Jetzt ist es vorbei mit der Heususerei. Hab mich angezogen und die Lippen geschminkt, die Augen. Hab das Baby süß angezogen mit dem braunen Jäckchen von Gabriele und dem roten Höschen und dem blauen Herzchensack. Wir sehen beide niedlicher aus als alle blöden Leute um uns herum. Ich werde es immer schön bunt anziehen, dann sieht es, solange es klein ist, wie ein kleiner Ching-Chang-Shiny aus. Vor allem reagiert es auf mich und hat eben 40 Gramm Milch aus der Flasche getrunken und von der Schrecktante vorhin mit den eiskalten Augen nur 10 Gramm. Ich bekam die Wut und nahm mir das Baby weg. Das half mir. Mir geht's gut und Wiegand und Luca können jetzt eine mutige und fröhliche Angela abholen. Juhu, jetzt habe ich mich erst mal wieder. Ich freue mich, wir werden es schon schaffen. Jetzt können wir endlich in die Mongolei fahren. Da wollte ich schon immer mal hin.
Ja, und wie sie es geschafft haben, also Nele Winkler ist, ich glaube, ich weiß gar nicht wie alt inzwischen, aber eine ganz renommierte Schauspielerin, selbst geworden am inklusiven Ramazamba-Theater hier in Berlin. Und ja, das finde ich ist auch einfach eine, klar, eine Szene, die von einer anderen Zeit erzählt, auch was die Terminologie betrifft, aber ich finde es total ergreifend.
Und würdest du sagen, dieses Hörbuch ist auch interessant für alle, die vielleicht Angela Winkler jetzt gar nicht so Fan von ihr sind als Schauspielerin? Einfach absolut. Nur wegen ihres Lebens?
Finde ja. Also mir ging es ja genauso. Das Hörbuch funktioniert ganz unabhängig davon, weil Angela Winkler einfach ganz warm und klug über so ein spannendes Leben erzählt. Einen Effekt habe ich aber doch festgestellt, man will sie unbedingt nochmal in den Rollen erleben, über die sie hier schreibt. Und da war für mich zum Beispiel so eine Entdeckung, ihre erste große Rolle in dem Film Jagdszenen aus Niederbayern von 1968. Den kann man bei YouTube sehen. Und das ist so ein richtiger Anti-Heimat-Film von Peter Fleischmann über die Enge und die Niedertracht in so einem kleinen, miefigen Dorf in Bayern. Also ganz großes Kino mit einer ganz großen Angela Winkler.
Und das Hörbuch Mein blaues Zimmer von und mit Angela Winkler ist im Verlag Speak Low erschienen, hat eine Spielzeit von 4 Stunden, kostet um die 21 Euro. Wenn Sie das Buch vielleicht auch noch mal lesen wollten, das ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, in Zusammenarbeit mit Brigitte Landes, hat 240 Seiten und kostet 22 Euro.
Manche tun es abends, vorm Schlafengehen. Andere ganz früh morgens, wenn die anderen noch schlafen. Manche tippen es ins Handy, andere lassen noch echte Tinte fließen. Und manche machen es heimlich, andere lesen draus vor. Es geht ums Tagebuchschreiben. Haben ja viele gemacht, zumindest als Kinder und Jugendliche mal. Also ich habe es gemacht, bis ich jugendlich war und dann aufgehört. Wie war es bei dir, Gesa?
Ich habe da auch mal irgendwas geschrieben, aber es ist alles vernichtet worden. Mhm. Ich fand das so peinlich, darin rumzulesen. Jetzt inzwischen ärgere ich mich natürlich, klar. Genau, aber es gibt auch einen Abend jetzt im Literaturhaus Berlin, der sich genau diesen Tagebüchern widmet. Und da geht es um die Frage, was verspricht eigentlich das Tagebuch? Welche Geheimnisse verbirgt es? Welche werden bei Veröffentlichungen vielleicht auch geborgen? Was ist Fiktion? Was ist echt? Und über den langen Abend fürs Tagebuch sprechen wir jetzt mit einer der beiden Leiterinnen des Literaturhauses, mit Jannika Gellinik. Hallo, Tag.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Wie regelmäßig schreiben Sie selbst Tagebuch? Schreiben Sie überhaupt Tagebuch?
Ja, natürlich.
Was für eine Frage.
Tatsächlich, was für eine Frage. Nein, ich habe es vorhin noch mal nachgeguckt. Ich habe im Alter von 8 Jahren angefangen und seitdem nie wieder aufgehört.
Wow, ich bin neidisch.
Ja und nein. Also ich glaube, da ist sehr viel dabei, was dringend vernichtet werden müsste. dazu habe ich bisher noch keine Kraft aufgebracht. Und es ist auch nicht jeden Tag. Und wie gesagt, ganz viel nicht Spannendes dabei. Aber ich brauche das tatsächlich. Ich würde ohne Tagebuch schreiben, würde mir was ganz Wesentliches im Leben fehlen.
Und wenn Sie jetzt nochmal die Werbetrommel mal so richtig rühren sollten, was ist so toll am Tagebuchschreiben? Also wie verändert sich vielleicht auch das Erinnern durch das Tagebuchschreiben?
Ja, einerseits Werbetrommel, weil es mir wirklich ganz oft Entlastung gebracht hat. Und Entlastung in ganz verschiedenen Situationen, also ne, einmal so emotionaler Aufruhr, aber auch einfach mal sortieren. Und das Schreiben hat ja so diese geheimnisvolle Art und Weise, dass manchmal Dinge zutage treten, an die man eben nicht gedacht hat. Also das Tagebuchschreiben kann Dinge zutage fördern und das ist natürlich auch für die Erinnerung toll. Und zugleich glaube ich, es ist auch irgendwie Teufelszeug, weil eben sich die Erinnerung verändert, Einstellungen dazu, was passiert ist, verändern sich und das, was da steht, das hat doch eine sehr große Kraft. Und ich habe auch Dinge wiedergelesen, bin ich sofort in Tränen ausgebrochen, das hatte ich längst vergessen, wo man auch denkt, muss das eigentlich sein? Also ich bin mir nicht so sicher, das muss jeder und jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es ganz toll, aber ich glaube, es hat wirklich auch Abgründe.
Das macht es ja natürlich zu einem besonders interessanten Thema, dass es auch diese Abgründe hat. Was ist so hochspannend an dem Thema, dass Sie gesagt haben, da machen wir einen ganzen langen Abend zum Thema Tagebuch?
Nee, es fing an mit einem Gespräch mit Matthias Weichelt von Sinn und Form, der auch das erste Podium bestreiten wird. Also Sinn und Form kooperiert mit uns. Und wir fingen an, wir müssten mal was zum Tagebuch machen. Und dann redeten wir und merkten, es gibt doch so viele spannende Fragen dazu, dass der Abend immer größer wurde. Und jetzt haben wir es eben genannt, einen langen Abend zum Tagebuch und haben 2 Podien und sogar 2 LyrikerInnen, die live Tagebuch dabei mitschreiben, weil wir dachten, es braucht eigentlich auch noch diesen performativen Aspekt des Tagebuchschreibens und wir frickeln gerade dran rum, ob und wie dann das Publikum sich auch diese Ergebnisse mitnehmen kann. Das ist aber gerade noch in der Mache.
Witzig. Aber wenn Sie jetzt doch nochmal so, Sie haben ja jetzt auch schon ein bisschen was angedeutet, welche Fragen interessieren Sie da noch besonders rund ums Tagebuch? Wen haben Sie vielleicht auch noch auf dem Podium?
Also wir fangen eben an mit Sinn und Form und Stefan Wackwitz, Felicitas Hoppe und Sven Hanuschek. Die beugen sich mal so über die Gattung. Was ist das eigentlich für eine Gattung? Welche Stellung hat das Tagebuch auch gerade in der zeitgenössischen Literatur? Die Rolle des Tagebuchs in der Literaturgeschichte. Also da gibt es ja schon mannigfach zu erzählen und auszugraben. Und dann dachten wir, braucht es sozusagen einen Gegenwarts- und praktischen Teil. Und dann kommen Pascal Janowiak und Lina Schenius auf die Bühne zusammen mit Hanna Engelmeier Und Lina Schenius hat eben so ein Tagebuch einer toxischen Beziehung jetzt veröffentlicht. Und bei Pascal Janowiak geht es in der Fahrt der Salem unter anderem um ein fiktives Tagebuch, wo sozusagen die Handlung mithilfe des Tagebuchs weitererzählt wird. Und da stehen dann so Fragen im Vordergrund wie, okay, wie authentisch ist das Tagebuch noch, auch einer noch so toxischen Beziehung in dem Moment, wo es veröffentlicht wird? Und wie sieht eigentlich ein Tagebuch aus, ne, was Teil einer Fiktion wird? Mhm. Und also ich glaube, man merkt es wahrscheinlich schon, wenn ich jetzt hier so rede. Ich hoffe, wir kommen dann mit diesen 2,5 Stunden, die wir gerade angesprochen haben, weil natürlich auch das Publikum dann eingeladen ist, ein bisschen was zu teilen. Der Abend ist schon ganz gut verkauft. Ich habe das Gefühl, es gibt einige Tagebuchschreiber in Berlin.
Gibt es da auch so praktische Hilfe fürs Tagebuchschreiben an dem Abend? Ja,
interessant.
Genau, was also, mache ich, wenn
also
meine...
Ja schon, ja. Ich gebe dann gerne Auskunft. Also ich werde vielleicht einfach als mobiles Auskunftsbüro am Ausgang stehen. Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, es wird viel zur Sprache kommen, was, glaube ich, alle Tagebuchschreibenden so umtreibt. Und dabei hoffe ich, wird es zugleich irgendwie lustig und anschaulich und genau, ein schöner Abend für alle.
Am kommenden Donnerstag findet das also statt. Und zwar am 27. November, 19 Uhr, der lange Abend fürs Tagebuch, und zwar in der Mendelssohn-Remise. Eintritt kostet 9 bzw. ermäßigt 6 Euro. Und die Mendelssohn-Remise finden Sie in der Jägerstraße 51 in Berlin. Wir haben mit Jannika Gellinek gesprochen, einer der beiden Leiterinnen des Literaturhauses Berlin. Tausend Dank und schönen Abend noch.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Und bevor Sie jetzt gleich Ihre alten Tagebücher rauskramen und nachlesen, sagen wir noch schnell Tschüss für heute. Machen Sie es gut.
Tschüss.